Episode 175 von Win Today. Hockey O'Clock. Das große Hockey O'Clock on Tour Spezial aus Klagenfurt mit Anna Meixner und Annika Fazokas sowie Charlotte Wittig und Antonia Matzka. Dazu Terry Hornig und Selma Lugin.
Win Today Hockey O'Clock.
Und die Scheibe kollert über die Linie.
Mittendrin statt nur davon.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren.
Nice move, another nice move.
Oh, he scored! What a goal! It doesn't get any better than this.
Es ist das Staffelfinale von Winter Day, Hockey O'Clock. Und es ist ein Tag, der nicht besser sein könnte, sich nicht besser eignen könnte, um über ein Turnier zu sprechen, wo das Frauen-Eishockey nicht nur im Mittelpunkt gestanden ist, sondern sich für meine Begriffe nicht nur weiterentwickelt hat, sondern auch in Österreich so wirklich auf der Landkarte erschienen ist. Es gibt viele, viele Dinge, über die wir uns unterhalten werden im Laufe der nächsten Stunde, eineinhalb Stunden. Und wir wollen dieses Turnier auch im Rückspiegel betrachten mit Protagonistinnen, Expertinnen. Und dementsprechend freut es mich extrem, dass einerseits Annika Fazokas und andererseits Anna Meixner, zwei Aushängeschilder des ÖEHV-Frauen-Nationalteams, zu Gast sind. Erstmal schön, Anna, dass du da bist.
Danke, Martin.
Und schön, Annika, dass auch du dir Zeit nimmst.
Danke dir.
Es ist Sonntagmorgen. Wir sind wahrscheinlich alle noch ein klein wenig gezeichnet von den wohlverdienten Feierlichkeiten und möchte mit dir, Annika, beginnen und dort darauf zurückgehen, was gestern am Abend sich ereignet hat beim 6:5 Sieg gegen die Niederlande, als du als Spielerin des Turniers vom ÖRV dann auch noch in Overtime gegen die Niederlande einnetzen durftest. Wie geht's da oder wie ging's dir in diesem Moment, als der Puck im Netz zappelt und so, du denkst, es ist jetzt vorbei und es gibt dieses Erfolgserlebnis?
Ja, ich glaube, es war eine sehr große Erlösung für uns alle. Sehr wichtig, dass man dann so ein Spiel noch gewinnt. Die letzten zwei Spiele generell extrem wichtig, dass man das Turnier so beendet.
Jetzt hast du als Führungsspielerin, als Kapitänin auch des Teams natürlich den perfekten Überblick über dieses Team und Entwicklungen und Individual Effort, wie es im Englischen so schön heißt. Wie hast du das Turnier von der Annika miterlebt, Anna?
Ja, ich glaube, die Annika hat definitiv das Turnier ihres Lebens gespielt. Also von Anfang bis Ende zeigt, was sie drauf hat. Und ich glaube, das Overtime-Tor, den Erlösungstreffer, den hat sie sich wirklich verdient. Und dann ist sie ja einfach komplett verdient, beste Verteidigerin und MVP geworden.
Es ist einer der letzten Medientermine, die es für euch alle zu absolvieren gilt. Du als Kapitänin warst extrem präsent, musstest sehr viele Interviews geben, hast das dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen getan oder gegeben. Du warst im Podcast der Kleinen Zeitung, bist in diesem Podcast. Wie sehr freut man sich, nach so einer intensiven Phase auch einfach mal nichts mehr machen zu müssen?
Ja, ich denke, es war schon eine sehr spezielle Woche, weil ich glaube, wir das uns einmal verdient haben, dass wir wirklich so im Mittelpunkt stehen und sie so viel Aufmerksamkeit schenken. Von dem her war es wirklich cool und ich mache sowas eigentlich relativ gern, aber ich freue mich jetzt natürlich auf ein paar Tage.
Annika, wenn du sowas hörst, wenn die wichtigste oder beste Spielerin in Schweden aus dem vergangenen Jahr sagt, du hast das Turnier deines Lebens gespielt und so ein klein wenig die Mimik war schon auch speziell, also das natürlich freut man sich, aber wie geht's einem, wenn man von einer großen Spielerin solche Worte hört?
Ja, ich hoffe, es war jetzt noch nicht das Turnier meines Lebens.
Kommen noch ein paar, ja?
Ich hoffe, da kommen noch ein paar, aber ja, es ist die extreme Ehre natürlich. Die Anna war immer schon Spielerin, zu der ich aufgeschaut habe, aus dem gleichen Ort kommt wie ich oder aus der gleichen Stadt und es ist für mich ja schön, die Worte zu hören von ihr.
Ich stelle die Frage jetzt mal relativ offen. Was ist im Grundwasser in Zell am See, dass irgendwie so viele erfolgreiche Eishockeyspieler, Männer wie Frauen daherkommen?
Das Bergwasser vielleicht.
es muss fast so sein, ja. Zwei Zählerinnen, die Speerspitze sind vom Frauennationalteam. Und gleichzeitig gab es dieses Heimturnier, gab es die großen Erwartungen, gab es natürlich die Hoffnung, dass dieser Aufstieg endlich passiert. Und wir werden dann nachher auch von Terje Hornig hören, die noch ein klein wenig mehr über vielleicht auch verpasste Aufstiegschancen sprechen muss. Ja, sie nickt leidig. Ja. Wie groß war dieser Druck beim Team tatsächlich? War Druck vorhanden? Hat man sich den selber gemacht? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich denke, dass Grunddruck auf jeden Fall gegeben ist, einfach zu wissen, es ist ein Heim-WM. Ich denke, dass ganz viele Mädels überrascht waren, vielleicht positiv überrascht, wie viele Fans wirklich da draußen waren, das vielleicht gerade im ersten Spiel ein bisschen an unsere Nerven gezerrt hat. Aber ich glaube, ab dem ersten Spiel, vielleicht ab dem zweiten Drittel, war das dann eher was wir genossen haben. Ich denke, den Druck vom Aufstieg haben wir uns jetzt nicht allzu sehr gemacht. Natürlich ist es immer im Hinterkopf, aber wir wollten wirklich Spiel zu Spiel schauen und haben uns das als großes Ziel genommen. Dass das Ergebnis nicht so ist, wie wir es gerne wollen haben, ist natürlich eine andere Sache.
Durfte man die Partie gegen die Niederlande selber ansehen und war sehr angetan von der positiven Stimmung, auch vom Fan-Andrang. Da gab es irgendwie ein paar Hardcore-Fans, die wirklich extrem involviert waren. Wie cool ist es zu sehen, dass Frauen-Eishockey offenbar angekommen ist in Österreich? Also auch mit diesem Turnier oder vor allem mit diesem Turnier jetzt erst recht. Wie ging es dir, wenn du auf die Ränge geschaut hast?
Ja, extrem cool natürlich. Wir haben ja schon viel gehört jetzt in Nordamerika, wie populär der Sport mittlerweile schon ist. Aber jetzt da in Österreich so viele Zuschauer zu haben, ist extrem schön.
Wir wollen ein klein wenig auch in das Turnier eintauchen und das, was passiert ist, der Auftakt gegen Norwegen sicherlich nicht der, den man sich gewünscht hat. Südkorea, ehrlicherweise auch nicht die Hürde, die jetzt irgendwie so schwer war zu überspringen. Es sind dann die Partien gegen Frankreich und Ungarn, auch wenn man letztgenanntes Spiel gewinnen konnte, auch nicht ganz so gelaufen, wie man sich das hätte vorgestellt. Beginnen wir mal bei Norwegen und vielleicht auch diese Geschichte, dass man in Führung gelegen ist und sich dann die wieder aus der Hand hat nehmen lassen. Was fehlt dem Frauennationalteam vielleicht, um solche Spiele dann auch nach Hause zu bringen oder solche Spiele auch zu gewinnen?
Extrem schwierige Frage.
Ist tatsächlich auch fies, weil wir sind erst im Nachbereitungsprozess und natürlich wird das aufgearbeitet und dergleichen. Aber vielleicht auch vom Bauchgefühl her, woran hapert's?
Ich denke, dass, so wie du sagst, wenn wir so oft in Führung gehen im Turnier und die es immer wieder hergeben, müssen wir immer wieder ein Tor nachlaufen. Dann schaffen wir es, kriegen gleich wieder den Ausgleich. Natürlich hat das was mit dem Fokus zu tun. Aber ich glaube auch, dass ganz viel damit zu tun hat, dass wir diese schnellen Spieler vielleicht nicht gewohnt sind, weil wir in der Vorbereitung nicht gegen so gute Gegner, die zwei Absteiger, wie wir jetzt die besten Spieler gehabt haben, gegen die spielen wir in die Vorbereitungen nicht. Und ich glaube, dass das was ist, was wichtig sein wird in der Zukunft, dass in Vorbereitungen, dass wir da bei großen Turnieren mitspielen, dass wir da gleich reingeworfen werden, uns an das Tempo gewöhnen können, weil nur so können wir aus den Fehlern lernen und wenn wir Spiele haben, wo wir vielleicht 3-4-0 gewinnen, kommen wir in die Situation nie. Und dann ist es natürlich schwer bei der WM, wenn wir wirklich in der Situation sind, wo dann vielleicht noch ein bisschen die Nerven mitspielen, dass dann alles für uns läuft. Passiert leider nicht immer so.
Jetzt seid ihr Vertreterinnen aus Ligen, wo extrem tolles Eishockey gespielt wird, Schweden, Schweiz. Und dann ist dieser Turniermodus völlig anders. Und die ÖEHV-Herren, die quasi ohnehin schon per Definition im Fahrstuhlmannschaft sind seit Jahren, die kennen das, wenn es auf einmal irgendwie heißt, 6 Partien binnen 8 Tagen oder 10 Tagen zu absolvieren. In dem Fall waren es 5 binnen 7. Wie ist es im Vorbereitungsprozess? Du weißt, du musst 5-mal wirklich auf den Punkt die Leistung bringen, in der Hoffnung, dass es dann so gut funktioniert, dass man aufsteigt. Also, ich möchte jetzt nicht so extrem viel über Druck, Momente und Situationen reden, aber du weißt, was dich erwartet und dann vielleicht auch wiederum nicht ganz, was da treut. Wie ist es für dich, Annika, in der Vorbereitung auf so ein Turnier zu wissen, da steht jetzt richtig viel Eishockey und relevantes und wichtiges Eishockey an?
Ja, natürlich ist man nervös, aber für mich ist das genau das, wofür ich spiele eigentlich und was mir so gefällt und wenn es um was geht und wirklich diese High-Pressure-Situationen hast, ich finde, irgendwie das finde ich cool, ja. Aber sicher ist es, muss man sich mental darauf vorbereiten und ja, am Ende ist es so, man gibt sein Bestes und das Spiel geht dann los und dann schaut man eh, wie es verläuft.
Wie muss man sich das als Außenstehender vorstellen? Wie viel passiert tatsächlich, was so Fokus, Konzentration, Einstimmen auf ein Turnier anbelangt vor einem Turnier und wie viel Platz ist tatsächlich während einem Turnier diese berühmt-berüchtigten Adjustments dann zu machen? Wie viel Platz ist da wirklich da, innerhalb dieser Woche zu sagen, das war jetzt nicht gut, das müssen wir besser machen?
Ja, natürlich nicht so viel. Deswegen ist es eben so wichtig, wie die Anna sagt, dass man in der Vorbereitung schon diese Spiele hat, damit man dann, wenn es darauf ankommt, wirklich bereit ist und weiß, wie man auf bestimmte Situationen reagiert.
Du als Kapitänin, du merkst, Oppler, Auftakt war nicht so, wie es läuft, dann war der deutliche Sieg gegen Südkorea vielleicht etwas zu deutlich. Nicht, dass man sich in Sicherheit wiegt, das weiß ich schon, ist mit dir als Kapitänin auch nicht der Fall, aber dann kommt irgendwie die Niederlage gegen Frankreich und das Turnier verläuft nicht so, auch mit den anderen Ergebnissen, wie das der ÖEHV gebraucht hätte. Gab es so einen Punkt, wo du dir gedacht hast, ich glaube, das darf man sagen, scheiße, das läuft jetzt nicht so, wie wir uns das erhofft haben?
Ja, auf jeden Fall. Das war das erste Spiel gegen Norwegen. So wie ich gesagt habe, die Nerven haben mitgespielt. Das war für uns, für das ganze Team eigentlich noch so, okay, blöd, aber es geht weiter, es ist noch nichts verloren. Dann das zweite Spiel gegen Südkorea, wo wir wirklich, ja, ich denke, verdient gewonnen haben. Und dann war die Stimmung eigentlich wieder hoch. Und dann gehen wir ins dritte Spiel, waren sehr selbstbewusst. Wir waren wirklich super vorbereitet. Natürlich ein paar unglückliche Situationen erwischt. Und das war dann wirklich nach dem Spiel so mal so ein Usch-Moment, wo man vielleicht sich mal kurz als Team zusammensetzen muss und das einmal ein bisschen vertrauen muss. Da ist uns der Day Off am nächsten Tag ganz gut gekommen, dass man da wirklich jeder für sich einmal das runterschluckt, vertrauen kann, weil in so einem Turnier ist halt, es geht weiter. Und wir haben eine Heim-WM, es ist nicht egal, wie wir performen. Das glaube ich, haben wir aber relativ gut geschafft und bin echt stolz aufs Team, dass wir dann die letzten zwei Spiele noch mit einem Sieg haben fahren, also einen Sieg holen haben können, weil ich denke, dass das mental schwierig ist, dass man sich dann nochmal so selbst motiviert und eigentlich für nichts mehr spielt.
Wie sehr, und auch da wird Jörg Hornig dann nachher, glaube ich, drüber berichten dürfen, denkt man sich jetzt erst recht, nachdem man erneut relativ nah dran war, in diese Top-Gruppe aufzusteigen, wie sehr ist bei dir auch diese Jetzt-Erst-Recht-Mentalität erst recht vorhanden?
Ja, extrem. Ich glaube, wir haben einige im Team, die schon mehr wie 10 Weltmeisterschaften hinter sich haben. Und ja, das Positive an unserem Team ist, dass keiner aufgibt. Wir hätten vor 5 Jahren schon sagen können, die ältere Generation, es wird nichts. Aber wir glauben dran. Wir sind positiv gestimmt. Im Damen-Eishockey in Österreich geht viel voran im Moment. Ich denke wirklich, wir sind so oft so knapp gescheitert. Es liegt nur mehr an Kleinigkeiten da rede ich davon, dass vielleicht die Gegebenheiten für die Mädels in Österreich, dass mehr wie 2-mal in der Woche aufs Eis gehen können, dass wir einfach uns das Beste wie möglich vorbereiten können, dass wir alle auf demselben Level sind und dann denke ich, ist es wirklich nur mal ein Baby-Step.
Ihr habt in dieser Hinsicht dann einen wirklich guten Job gemacht, um auch darauf aufmerksam zu machen, wie viele Defizite es in puncto Frauen-Eishockey gibt, wenn man es mit Männer-Eishockey vergleicht, was die Trainingszeiten, die Eiszeiten, die Infrastruktur anbelangt. Es gab vor ein paar Wochen auch von Seiten der Graz Huskies zu hören, dass sie letztlich nur Anhängsel sind in der Merkur Arena, im Merkur Eisstadion. Insofern gibt es da auch sehr, sehr viel noch zu verbessern und weiß nicht, ob ich das schon vorwegnehmen darf, aber es wird sich ein klein wenig was tun und wenn diese Folge erscheint, wird sich schon was getan haben, damit wir dann auch bei der korrekten Zeitform bleiben. Details dann vielleicht auch ein klein wenig später im Rahmen dieses Podcasts. Aber wenn wir nochmal auf das Turnier zurückblicken und auch auf das, was dir individuell, Annika, widerfahren ist, nämlich Spielerin des Turniers, aus österreichischer Sicht, unfassbar tolle Weltmeisterschaft absolviert. Und jetzt ist mal klar, im Eishockey steht der Teamerfolg für 99% der Athletinnen und Athleten im Vordergrund. Und trotzdem, wenn man so eine individuelle Auszeichnung bekommt, wie viel ist das wert?
Ja, wie du sagst, das ist so, dass im Vordergrund steht das Teamergebnis. Und ich glaube, die Enttäuschung, im Moment überwiegt schon noch die Enttäuschung vom ganzen Turnier. Aber natürlich ist es schön, wenn man so eine Auszeichnung kriegt und wenn ich jetzt persönlich auch gemerkt habe, es läuft irgendwie für mich in der Schweiz und ja, es ist sicher schön.
Schweiz ist ein gutes Stichwort. Du bist in Diensten des EV Zug in der Schweiz. Tut sich im Frauen-Eishockey, wenn man das irgendwie in Kontinentaleuropa betrachtet, mit am meisten. Wie ist es aktuell, Eishockeyspielerin in der Schweiz zu sein?
Hey, ich bin super, super happy. Es ist wirklich so toll, was der EVZ, also der Zug, aufgebaut hat fürs Frauenhockey. Und es ist für mich nur so einfach eine Vision oder wie zu sehen, wie es ausschauen kann auch in Österreich, wenn Männervereine einsteigen. Wie wir nutzen die gleiche Infrastruktur wie die Herren. Sie bieten uns eigentlich so gut wie die gleichen Möglichkeiten und man sieht, es boomt. Wir haben Zuschauerzahlen, die fürs Frauenhockey schon sehr hoch sind in Europa. Und ja, ich glaube, es ist ein super Vorbild für alle Vereine in Österreich und in der Schweiz.
Diese Vorbildfunktion vielleicht auch nicht mit Fingerzeig jetzt und dergleichen, aber trotzdem mit all dem, was in Österreich ansteht, was könnte man von dem, was in der Schweiz gerade passiert, sich am ehesten abschauen? Wovon kann man lernen?
Ich glaube, was am einfachsten ist einfach die Nutzung der Infrastruktur. Es kostet nicht viel, also würde ich jetzt als Laie sagen, ganz genau kenne ich mich das natürlich nicht aus, aber es wäre so einfach, super Trainingszeiten für Frauen zu haben, wo eben junge Mädels spielen können und dann nicht eben später abends erst nach Hause kommen oder dass man eben 4 bis 5 Mal in der Woche am Eis steht und Off-Ice-Training hat in einer richtigen Kraftkammer mit richtigen Trainer. Das macht schon so einen riesen Unterschied und es kostet wirklich, glaube ich, nicht viel.
Etwas, was du aus Schweden kennst, das du dann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in die PWHL mitnehmen wirst, für dessen Draft du dich schon deklariert hast, wenn du so ein klein wenig die Roadmap entwerfen kannst für das, was dich in den kommenden Monaten erwartet. Wie muss man sich das vorstellen, Anna?
Ja, ich glaube, eine spannende Zeit erwartet mich. Es heißt abwarten. Ich habe mich, so wie du sagst, auf die Draftliste setzen lassen. Der Draft wird Mitte, Ende Juni stattfinden. Da werden wir hoffentlich ein Team ziehen. Ich habe aber noch keine Ahnung, welcher Team mitziehen wird. Dann ist es so, dass ich zu einem Trainingscamp eingeladen werde und da werde ich schauen, dass ich für einen Vertrag kämpfe und dann schauen wir, was die Zukunft bringt.
Gibt es einen Plan B? So quasi sollte es nicht klappen, wovon eigentlich die informierte Öffentlichkeit nicht ausgeht und siehst du, viel Kopfschütteln. dann mit der Brinnes oder ganz woanders hin?
Ja, das ist das.
Weil EV Zug, Lara Stalder, gute Freundin von dir, die dieses Projekt auch mit hochgezogen hat.
Ja, EVZ ist eine richtige coole Sache. Aber ich denke für mich, dadurch, dass die Liga drüben erst relativ spät anfängt, das wäre mit Ende November, ist es für mich die einfachste und ja wahrscheinlichste Möglichkeit, dass ich dann, wenn es wirklich nicht klappen sollte, was ich nicht hoffe, wieder zu Brünners zurückgehe und dort die Saison vervollständige.
Wir werden das verfolgen. Auch hier bei Winter Day Hockey Clock möchte ich mich sehr herzlich bedanken, dass ihr euch zu dieser Unzeit, nenne ich es jetzt mal, Zeit genommen habt, ein klein wenig über Hockey zu plaudern. Tolles Turnier, auch wenn es mit dem Aufstieg nicht ganz geklappt hat, bin mir sicher, es wird nicht mehr lange dauern. Bis es soweit ist, danke, dass ihr ein klein wenig über Hockey geplaudert habt.
Danke dir.
Danke.
Win today Hockey. Over. Dir gefällt Win Today Hockey O'Clock? Dir geht es damit wie über 35.000 Menschen, die Win Today Hockey O'Clock bereits abonniert haben? Dann hilf mit, um langformatigen Eishockey-Talk über die Win Today Ice Hockey League und andere internationale Ligen noch besser zu machen. Gib dem Podcast eine Bewertung beim Podcast-Provider deines Vertrauens oder schreib eine E-Mail an hockeyoclock101@gmail.com mit Wünschen oder Feedback. Win Today Hockey O'Clock. Eishockey-Talk im Langformat und mit Tiefgang.
Win Today Hockey O'Clock.
Teil 2 von Win Today Hockey O'Clock on Tour. Wir haben von Annika Fazekas und Anna Meixner gehört. Da trifft es sich perfekt, dass wir dann auch direkt weitermachen mit weiteren Führungsspielerinnen und in diesem Fall, und ich habe euch schon mal als solche bezeichnet, den Abwehrbollwerken Österreichs. Gibt es jetzt einfach mal in die Runde mit Charlotte Wittig und mit Antonia Matzka. Ist es okay, euch als Abwehrbollwerke zu bezeichnen oder würdet ihr einen anderen Begriff präferieren?
Ja, kommt drauf an, was die Option ist. Aber bleiben wir beim Abwehrbollwerken.
Kannst du gerne vorgeben. Auf jeden Fall mit die besten Verteidigerinnen, die es in diesem Land gibt, die natürlich auch dafür gesorgt haben, dass so manches Ergebnis enger war, als es dann vielleicht hätte sein sollen oder dergleichen. Wenn du, Charlotte, auf dieses Turnier jetzt zurückblickst und auch du bist leidgeprüft, was viele knappe Entscheidungen anbelangt, viele Aufstiege, die hätten sein können und dann nicht passiert sind. Und im Wissen, dass das erst ein paar Stunden zurücklegt, dieses Turnier, wie bilanzierst du?
Ja, es ist natürlich immer hart, wenn man sehr hohe Erwartungen hat und dann eigentlich gerade dieses Jahr relativ weit weg war. Und wir haben viele Meetings gehabt, viel drüber gesprochen, weil eigentlich nach dem dritten Spiel schon klar war, dass eigentlich an ein Wunder grenzen muss, dass sich das noch irgendwie ausgeht. Oder ich bin mir gar nicht sicher, ob es rein rechnerisch überhaupt noch möglich war. Und wir haben dann gesagt, okay, es kann eigentlich nicht sein, dass man jedes Jahr rechnen anfangen muss nach ein, zwei Partien. Und wenn wir so weit sind, dass wir aufsteigen können, dann wollen wir, dass das glatte Siege wären, dass es ganz klar ist, dass wir die Mannschaft sind, die aufsteigt. Und das sind wir schlicht und einfach noch nicht. Also da muss ich noch einiges tun bis dahin. Es ist immer wieder natürlich hart zu verkraften und wenn man sieht, wie bei Norwegen zum Beispiel, die sind halt alle auf Augenhöhe. Ich glaube, man hat auch gemerkt im Turnier, waren 5, 6 Partien sind in Overtime oder Shootout gegangen. Also da sieht man, wie knapp alles ist, kann sich jeder gegenseitig schlagen. Südkorea war halt deutlich schwächer als die anderen, aber die anderen 5 haben alle dasselbe Ziel gehabt.
Das ist ja dann letztlich auch das Bittere. Lass ein paar Scheiben anders springen. Und wir reden über einen völlig anderen Ausgang und eine andere Ausgangslage auch. Aber woran hapert's? Du als jemand, der so viele Turniere absolviert hat und so viele Turniere auch gesehen hat. Was sind diese paar Stellschrauben, an denen man drehen kann?
Man muss einfach in den Details besser werden. Also, dass man es dann auch schafft, dass man einmal eine Führung verteidigt, dass man dann eben die richtigen Entscheidungen trifft, für die Mannschaft spielt. Und eben keine Turnovers auf der eigenen Blauen oder eben auf den Linien hat. Und solche kleinen Details sind dann eben riesig in solchen Spielen.
Ich möchte natürlich auch dein WM-Fazit hören. Antonia, im Wissen, dass es schwierig ist, so kurz danach dann wirklich auch eine fundierte Analyse abzugeben. Aber wenn du jetzt auf die vergangene Turnierwoche zurückblickst, was wird dir in Erinnerung bleiben?
Mir wird sicher die gute Stimmung in Klagenfurt in Erinnerung bleiben und das tolle Gefühl, vor einem Heimpublikum spielen zu dürfen, aber natürlich auch die große Enttäuschung, viele Ups and Downs diese letzte Woche, würde ich sagen, für unsere Mannschaft, Aber ich denke, wir haben, nachdem leider schon nach Spiel 3, wie die Charlotte gerade erwähnt hat, recht klar war, dass das mit dem Aufstieg und dem großen Ziel nichts wird, hatten wir eigentlich die letzten 3 Tage schon, um damit abschließen zu können und daraus zu lernen und wirklich in die Zukunft zu blicken. Wir haben die letzten 2 Spiele gegen Ungarn und die Niederlande jetzt genutzt, um zu sagen, okay, jetzt fängt die Vorbereitung an. Wie die Charlotte gesagt hat, wir haben an einigen Dingen zu arbeiten, das ist uns bewusst und wir wollen keine Zeit verschwenden. Und so haben eigentlich die letzten 3 Tage bei uns ausgeschaut. Also das ist auch ein positives Takeaway.
Und auch dieser Turnierverlauf eben, nach 3 Spielen Fazit ziehen zu müssen, das wird sich nicht ganz ausgehen. Und dann aber on a high note das Turnier auch zu beenden mit 2 Siegen, mit auch angetanem Publikum. Also das, was gestern gerade gegen die Niederlande los war, wie wichtig war das zumindest auch für das Team im Wissen, der Aufstieg, mit dem wird es nicht klappen, aber trotzdem mit positiven Erlebnissen aus dem Turnier zu gehen. Wie war das für euch?
Ja, ich glaube, das ist extrem wichtig. Es ist ein komisches Gefühl. Du spielst noch 2 gute Spiele, fast mit 2 Siegen nach Hause, aber das große Ziel ist trotzdem nicht erreicht. So, man freut sich schon danach, aber trotzdem, also wirklich in der Halle, wenn man das Publikum gespürt hat, war große Freude, aber dann kommt man in die Kabine und denkt sich, puh, ja, cool, aber es ist trotzdem nicht alles erreicht und wir haben trotzdem noch einen langen Weg vor uns. Es ist irgendwie eine gemischte Gefühlslage.
Zu dieser Gefühlslage möchte ich auch kommen, muss ein klein wenig ausholen in doppelter Hinsicht. Einerseits, weil mich Charlotte Wittig vor dem Gespräch gebeten hat, kurze Fragen zu stellen. Dem werde ich nicht nachkommen können und nicht immer. Andererseits, weil ich tatsächlich eine kleine Anekdote anführen möchte, um dann auch zu was zu kommen, was sehr positiv ist. Also mit Winter Day zusammenarbeiten oder beginnen durfte, zusammenzuarbeiten, war irgendwie so das Gespräch, ja, warum sollten wir das was machen? Und es hieß dann, uns, nämlich Winter Day, ist wichtig, dass alles gleich behandelt wird. Männersport, Frauensport, Behindertensport. Und mein Gedankengang war so, das ist eigentlich ziemlich 21. Jahrhundert, ja. Es sollte alles gleich sein. Ist es natürlich, muss man leider dazu sagen, ist es natürlich noch nicht. Aber so sollte es sein. Deswegen versuchen wir alle, die hier involviert sind, auch Schritte zu gehen, um dorthin zu kommen. Und dann gibt es solche Initiativen auch wie den Equal Play Day, der im März groß zelebriert worden ist. Ich glaube, es war sogar noch Februar, auf jeden Fall früh in diesem Jahr, um aufzuzeigen, wie unterschiedlich Männer- und Frauensport behandelt werden. Und auf einmal bist du, Charlotte, und jetzt komme ich zum Punkt. Ich hoffe, du kannst mir noch gleich mal die Folge. Bei der Heim-WM in Klagenfurt und du trägst ein Equal Play Day T-Shirt und bist aber nicht die Einzige, sondern rundherum gibt's Menschen mit Wittig und Matzka auf dem Rücken, die diese Shirts tragen und die alles daran setzen oder vieles daran setzen, um diesen Sport sichtbarer zu machen, um dem Frauen-Eishockey auch zu helfen. Und jetzt steht das große Ziel Aufstieg natürlich nicht am Ende, aber Klagenfurt und auch die Eishockey-Stadt haben gezeigt, Frauen-Eishockey funktioniert hier. Ist es auch etwas, das du so siehst oder ist es, wie ist die Gefühlslage, was den Frauen-Eishockey-Sport anbelangt und den Schritt, den es in dieser Woche auch getätigt hat? Holy shit, war das eine lange Frage. Du kannst okay. Jetzt auch einfach nicken und grinsen, es ist total okay.
Nein, zuerst natürlich einmal ein großes Dankeschön an Winter Day. Es ist einfach unglaublich, wie viel die reinstecken und das ist auch einfach ein Sponsor, wo man das Gefühl hat, die meinen es wirklich ernst. Also gibt natürlich auch andere, ja, die Damen kriegen da auch ein bisschen was, aber Winter Day steht einfach wirklich hinter uns und es ist dann umso cooler, wenn man sieht, dass man so viele Menschen mitreißen kann und wenn nach 3 Spielen klar ist, dass du nicht mehr aufsteigen kannst, dann muss man seine Ziele umdefinieren und wir haben dann gesagt, wir wollen die Leute begeistern, wir spielen vor Rekordzahlen und ja, das war dann einfach unser neues Ziel, dass wir sagen, wir wollen die Massen mitreißen und wie du sagst, es funktioniert. Also ich glaube, Amerika macht es ganz gut vor. Ist keine Überraschung, dass Frauensport funktionieren kann. Und ich hoffe, wir sind in Österreich auch bald soweit, nicht nur bei Groß-WMs, Großereignissen wie eine WM.
Dass du überhaupt eine Frage oder eine Antwort auf diese Frage formulieren konntest, das gebührt dir großer Respekt auf meine Fragen. Also müsste ich auf meine Fragen antworten, ich glaube, ich würde mich selber hassen. Deswegen, nur dass wir das einmal angeführt haben. Diese Stimmung und diese Euphorie, die auch rund um das Team entstanden ist, wie redet man da im Team drüber? Ist das im Lockerroom, ist das bei Trainings irgendwie ein Thema? Hey, heute spielen wir wieder vor großer Kulisse, heute dürfen wir uns wieder inszenieren.
Ich glaube, so in der Mannschaft war viel Excitement, aber es war jetzt nicht unsere Number One Priority, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen irgendwie irgendwelche Leute da impressen oder so. Aber dann am Eis hat man den Support sehr, sehr gespürt und ich glaube auch, dass er uns die letzten beiden Spiele wirklich, wirklich geholfen hat. Ich weiß nicht, ob diese Comebacks, wir hatten zweimal, sind wir schnell in Rückstand geraten in den beiden Spielen und ich weiß nicht, ob das ohne das Publikum so möglich gewesen wäre, das so wegzustecken und zu sagen, egal, wir spielen unser Spiel, wir machen das für die Crowd, die da ist. Und also wir haben einfach gemerkt, wie begeistert die Leute in der Halle waren, nicht nur die Leute, die Frauen-Eishockey kennen, unsere ehemaligen Spielerinnen, unsere Friends and Family, aber auch wirklich Leute aus Klagenfurt, Leute, die sich einfach gekommen sind, haben sich das erste Spiel angeschaut, haben gesagt, boah, voll cool, wir kommen die ganze Woche. Und das hat uns sicher viel Kraft gegeben und hat uns auch sehr begeistert. Also ich glaube, da war eine gewisse Art von gegenseitiger Begeisterung.
Da muss man grundsätzlich auch dem österreichischen Eishockeyverband ein großes Lob aussprechen mit auch der Art und Weise, wie die Tickets an den Mann und die Frau gebracht worden sind. Ich glaube 20 Euro, man konnte die komplette Turnierwoche sich ansehen und diese Halle und wie voll sie war, das sollte etwas sein, was man hoffentlich auch konservieren kann. Im Wissen durfte mir im vergangenen Januar eine Partie der Sabres, in deren Diensten ihr beide steht, in St. Pölten ansehen, vor gezählt 15 Menschen, was der Qualität des Dargebotenen nicht einmal ansatzweise entspricht. Wenn du jetzt Antonis und Kleiman inszenierst, was kann man von dieser Turnierwoche mitnehmen, konservieren, was dann vielleicht auch dem Betrieb in der EWHL und in bevorstehenden Formaten helfen könnte?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die stellen wir uns alle schon irgendwie eine lange Zeit, wie wir das in den Vereinen besser vermarkten können und dass wir da auch mehr Unterstützung bekommen können. Aber ich denke, also was wirklich diese Weltmeisterschaft sehr zu spüren war die mediale Berichterstattung und wie groß vor allem Win Today und der Österreichische Eishockeyverband unsere Heimweltmeisterschaft auf den sozialen Medien, auf Instagram, Facebook aufgezogen hat. Also ich glaube, es ist wirklich die Runden gegangen, dass wir da spielen. Wir waren jetzt nicht super viel in Klagenfurt unterwegs, aber ich habe auch gehört, dass einfach in Klagenfurt extrem viel Werbung gemacht wurde. Und ja, ich glaube auch, dass, wie ich gesagt habe vorher, die Leute kommen zu einem Spiel, Leute, die Frauen-Eishockey noch nie gesehen haben und kennen es nicht und dann sehen sie es mal und dann denken sie sich, wow, das ist echt cool, die Mädels haben es echt drauf. Und ich glaube, es braucht diesen Start, es braucht diesen Funken und dann kann das Ganze ins Rollen kommen. Wie genau wir das in den österreichischen Vereinen hinbekommen können, das muss man sich noch überlegen, aber ich würde sagen, wir sollten alle hart dran arbeiten.
Das Gute ist, mit euch gibt es zwei Aushängeschilder, zwei Abwehrbollwerke, nachdem der Begriff hochoffiziell freigegeben worden ist. Und nachdem wir nicht das erste Mal miteinander plaudern dürften, sondern das Vergnügen schon ein paar Mal hatten, muss ich eine überfällige Frage an die Frau N in dem Fall bringen. Warum gibt es diese Regel im Frauen-Eishockey-Sport, dass mit Vollvisier gespielt werden muss? Umgekehrt gefragt, warum ist es nicht einfach so, dass es Wahlfreiheit gibt?
Ja, es spricht eigentlich nichts dafür, ohne Gitter zu spielen. Also ich weiß nicht, warum die Herren das machen.
Du kannst ruhig sagen, dass es durchaus Depperte dort gibt. Große Reini Divis hat es mal so formuliert, der Goalie ist der intelligenteste Spieler, weil er noch alle Zähne hat. Würdest du das sekundieren?
Ja, wenn man so ausdrücken will. Nein, ich kann jetzt den historischen Hintergrund nicht nennen. Es hat einfach bei den Damen, war das einfach nie so. Und es ist natürlich auch schwierig, sowas einzuführen. Aber wie man sieht, immer mehr von den Herren sind draufgekommen, dass man vielleicht doch den Ohrenschützer hineingeben könnte in den Helm. dass man vielleicht mit Halsschutz spielen könnte und so weiter. Also ich glaube, es wird sich eher in die Richtung entwickeln, dass mehr männliche Spieler mit Vollvisier spielen als in die andere Richtung.
Ja, da gebe ich dir recht. Und eine kanadische Nationalteamspielerin hat auch diese Saison drüber geredet, wurde die gleiche Frage gefragt und hat einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, und zwar, dass Frauen-Eishockey, wir haben nicht gelernt, mit Halbvisier zu spielen. Also man müsste wirklich den Sport nicht neu lernen, aber man müsste von klein auf, also ab 18, das einführen und das wirklich lernen, was es heißt, mit Halbvisier zu spielen. Sonst glaube ich, also es geht nicht von einem Tag auf den anderen, dass man sagt, okay, man gibt die Gitter weg, da wären Schläger im Gesicht, da wären Pucks im Gesicht. Aber ich denke auch, dass es sich eher in diese sicherere Richtung entwickelt, und das finde ich auch gut.
Ich glaube, gerade wenn man sich die Finalserie der Winter Day Ice Hockey League nochmal so in Erinnerung ruft, wie viele dann am Ende wirklich mit Vollvisier unterwegs waren, merkt man schon, dass es vielleicht klüger gewesen wäre, von Beginn weg so zu spielen. Euch in jedem Fall vielen Dank fürs Zeitnehmen. Keine Selbstverständlichkeit, zu früher Stunde am Sonntagmorgen auf meine Fragen und langen Fragen antworten zu müssen. Wie immer bravourös absolviert die Abwehrbollwerke des ÖEHV Frauenteams. Vielen Dank fürs Zeitnehmen.
Danke. Danke dir.
Win Today Hockey O'Clock.
Dir gefällt Win Today Hockey O'Clock? Dir geht es damit wie über 35.000 Menschen, die Win Today Hockey O'Clock bereits abonniert haben? Dann hilf mit, um langformatigen Eishockey Talk über die Win Today Ice Hockey League und andere internationale Ligen noch besser zu machen. Gib dem Podcast eine Bewertung beim Podcast-Provider deines Vertrauens oder schreib eine E-Mail an hockeyoclock101@gmail.com mit Wünschen oder Feedback. Win Today Hockey O'Clock. Eishockey Talk im Langformat und mit Tiefgang.
Win Today Hockey O'Clock.
Klein wenig wehmütig sind wir dann doch schon, ich zumindest, weil Staffelfinale und letzter Teil vom Winter Day Hockey O'Clock in dieser Saison. Klein wenig feierlicher Anlass, wir haben uns alle in Schale geworfen. Ich bin ein Matzka, du bist ein?
Ich glaube auch Matzka.
Auch ja. Matzka?
Und ich auch, okay. Aber das hat einen Grund, und zwar der T-Shirt-Schnitt und nicht, wer unsere Lieblingsverteidiger sind.
Na, dass es unsere beiden Lieblingsverteidigerinnen sind, das ist eh klar. Aber es gibt auch Wittig-T-Shirts, und das ist ein ganz guter Anlassfall, um die Hörerinnen und Hörer darauf aufmerksam zu machen, dass es die auch zu gewinnen gibt. Wir verlosen an dieser Stelle 10 Shirts. 5-mal Matzka, 5-mal Wittig. Und all diejenigen, die eines dieser T-Shirts haben möchten, sind sehr toll, super geschnitten. Verrate jetzt nicht, welcher Schnitt das ist. Die ersten 10 Rückmeldungen auf diese Folge, die mich erreichen auf Social Media, auf Twitter oder Instagram @MartinPfanner, bekommen so ein T-Shirt zugeschickt. Sind sehr toll und gibt ab relativ wenig bessere Dinge, außer vielleicht Motorhead-T-Shirt, um auf der Brust dann auch entsprechend zu tragen oder via Rücken zu zeigen, wem man denn tatsächlich anhängt. Aber wir wollen über Eishockey sprechen. Wir tun das einerseits mit dir selber, wir tun das mit der Terry. Wir reden über das Goaltending, wir reden über das Turnier und möchte vor allem dich, Terry, mal mit der unabhängigen Expertinnen-Sicht von außen befragen. Wie hast du dieses Turnier wahrgenommen? Wie hast du dieses Turnier verfolgt?
Ich habe speziell vor dem Turnier sehr viel mitbekommen, dass in den Medien, in den sozialen Medien viel über das Turnier gesprochen wurde, dass die Aufmerksamkeit deutlich höher war als bei vorangegangenen Events im Damen-Eishockey. Das ist ein sehr positiver Aspekt. Der Start ins Turnier war vielleicht eine Spur langsam. Hätte ich mir mehr erwartet auf dem Eis. Aber die Mädels sind dann gut ins Turnier gekommen und haben phasenweise wirklich sehr attraktives Eishockey gespielt und bewiesen, dass sie zu einer der Top-Nationen gehören.
Selbe Frage, aber andere Person, sag mal, wie ist dein Turnier-Fazit, dein Turnier-Resümee?
Ja, also ganz klar, unser Ziel haben wir nicht erreicht mit dem Aufstieg. Natürlich sind wir alle enttäuscht. Ich bin auch sehr enttäuscht von von der verpatzten Chance, einmal den Aufstieg in die Top-Division zu schaffen. Aber ansonsten, wir haben Schritte gemacht, wir versuchen an uns selber zu arbeiten. Wir sind auf Dinge gekommen, die uns vorher vielleicht nicht so klar waren. Und von dem Aspekt schaue ich schon sehr optimistisch in die Zukunft und habe trotzdem viel gelernt aus so einem Turnier.
Das Tolle, wenn man Fan von Österreich ist, sobald Login auf dem Trikot hinten steht, weißt du, dass du exzellentes Goaltending bekommst. Das ist völlig egal, möchte man meinen, wer da drin steht. Terry grinst einfach nur. Aber wenn du sagst, wir sind auf Dinge gekommen, die uns vorher so nicht bewusst waren, die dann auch helfen, dann vielleicht diesen Schritt zu machen. Einfach nur, um die Hörerinnen und Hörer, die Seherinnen und Seher tatsächlich auch mitzunehmen. Was sind solche Dinge, denen man sich vorher nicht bewusst war, wo man jetzt aber weiß, das benötigt es, um den Aufstieg zu schaffen?
Einfach das Niveau durch die Bank. Wir müssen das Niveau von unserem Staff-Team steigern. Wir müssen unser eigenes Niveau steigern, also in jeder Position. Wir müssen schauen, dass wir einfach zu mehr Spielen, Vorbereitungsspielen kommen und die ganzen Dinge, die meine Kolleginnen vorher schon gesagt haben. Einige Baustellen, die wir zu bearbeiten haben, aber trotzdem, ich glaube, das sind alle wirklich bearbeitbare Dinge, die wir auch sehr schnell auch ändern können und deswegen eben, wie gesagt, ein optimistischer Blick in die Zukunft.
Du kennst das, Terry, so nah dran zu sein und es dann doch nicht schaffen. Auch du warst Teil vieler ambitionierter Teams, für die es dann nicht ganz gereicht hat. Das dann zu sehen und genau zu wissen, wie sich die Spielerinnen dann auch fühlen, wie ging es dir damit? Ist es da so ein nicht schon wieder Gefühl?
Ich glaube, das beschreibt sehr gut, also wie du es angesprochen hast. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie es mir in der Situation gegangen ist, wie enttäuschend das ist. Und man kann diese Emotionen eigentlich gar nicht in Worte fassen, wie sich das als Spielerin oder als Teammitglied anfühlt. Dementsprechend kann ich das sehr gut nachvollziehen, wie es den Mädels jetzt gehen muss, Mädels jetzt gehen kann. Gerade wenn man sich hohe Ziele setzt, kann man die natürlich auch verfehlen, aber es ist dann trotzdem immer eine sehr große Enttäuschung, wenn man es eben nicht schafft und wieder ein Jahr warten muss, bis es weitergeht.
Das ist wahrscheinlich das Bitterste, dieses Jahr warten müssen, da kommen wir dann auch gleich dazu. Und trotzdem, diese Generation an Spielerinnen, teilweise hast du es ja noch mitbekommen, aber wenn man sich gestern angesehen hat, was passiert, wenn Meixner und Schafzahl gemeinsam Eishockey-Magie verstrahlen, was passiert, wenn eine Annika Fazokas exzellent verteidigt. Es gibt so viele tolle Bereiche in diesem Team. Ist das die beste Generation an Frauen im Hockey, die es jemals gegeben hat? Oder ist das... Die Charlotte blickt schon wieder auf mich und sagt und denkt sich wahrscheinlich, boah, die nächste lange Frage. Ja, das ist auch total okay. Aber gab viele tolle Teams, nur wo rangiert dieses Team mit diesem Level of Play für dich?
Wir haben in den letzten Jahren schon immer wieder sehr gute Spielerinnen gehabt, die Leistungsträgerinnen waren und so ist es natürlich auch dieses Jahr. Du hast einige Namen angesprochen und ich glaube, es ist auf jeder Position Qualität im Line-Up da. Was für mich am meisten heraussticht, ist, wenn man jetzt ein paar Jahre zurückschaut, dann hatten wir vielleicht zwei gute Linien und jetzt ist einfach diese Kadertiefe enorm gewachsen. Es gibt jetzt mehr Mädels, die gut Eishockey spielen, mehr Frauen, die gut Eishockey spielen und wenn eine Spielerin ausfällt, kann man sie leichter ersetzen und auch als Coach hat man mehr Optionen, Spielerinnen auszutauschen, die einfach einen schlechten Tag haben. Also da ist auf jeden Fall sehr viel weitergegangen in dieser Kadertiefe und auch in der Quantität an Spielerinnen, die es gibt.
Und das betrifft vor allem auch die Torhüterinnenposition und da möchte ich dann auch gleich dein Urteil einholen. Aber wie ist es so, im täglichen Trainingsalltag, im Konkurrenzkampf bei diesem Team, das so tief besetzt ist auf der Torhüterinnenposition. Wie ist dieser Konkurrenzkampf nicht nur mit deiner Schwester, sondern auch generell zu wissen, da kommt schon auch was nach?
Also für mich ist es eigentlich immer die Challenge gewesen und was mir sehr viel Spaß an dem Sport macht oder an meiner Position. Man kann sich wirklich immer mit jemandem, also im direkten Duell vergleichen auch. Und das ist einfach etwas sehr cool ist, weil du halt immer jedes Training die Competition hast, du willst dich verbessern, du willst die Spiele haben, du willst die Spielzeit haben und eben, dass ich das jetzt mit der Leni machen kann oder mit der Magdalena, mit meiner Schwester machen kann, das ist auch etwas ganz Besonderes, aber im Endeffekt auch das Goalie Duo ist ein Team im Team. Also du brauchst zwei starke Torhüterinnen, um ein Turnier zu gewinnen. Du brauchst zwei starke Torhüterinnen, um eine Meisterschaft nach Hause zu holen. Also das ist auch etwas ganz Schönes an dem Sport. Du bist Konkurrentinnen, aber andererseits musst du auch als Team funktionieren und eben zusammen das Team über deinen eigenen Erfolg stellen.
Jetzt haben wir zwei starke Anfang-20erinnen. Wir bekommen von unten viel Goalie-Nachwuchs. Ich habe dieses Jahr einmal Carla Kronberger sehen dürfen und wir haben dann eh hin und her geschrieben, völlig überrascht, dass die erst 17 ist und bei dem Spiel, wo ich sie sehen durfte, unfassbare Leistung abgerufen hat. Und gedacht habe, okay, State of the Austrian Female Goaltending, not too bad. Roger Bader würde sich wahrscheinlich alle 10 Finger abschlecken, wenn er nur ansatzweise so viel Goalie-Talent hätte. Wo steht die Goalie-Position im Frauen-Eishockey-Sport aktuell?
Die Goalie-Position ist unglaublich weiterentwickelt worden. Wenn ich mich an meine U18-Zeit erinnere, ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt Konkurrenzkampf gegeben hat.
Dürfen nicht sagen, wie lange das her ist, oder?
Na, besser nicht. Und jetzt ist es einfach so, dass 3 Top-Torhüterinnen bei diesem Turnier dabei waren. Aber auch auf der Position ist es so, wenn da eine ausfällt, es ist ja danach auch was da ist an Qualität. Du hast die Kalle angesprochen, sie ist definitiv nicht die Einzige. Und jetzt gibt es in der U18, in der U16, es gibt einfach in allen Jahrgängen diesen Konkurrenzkampf und viele Torhüterinnen und eben auch viele Spielerinnen, die nachkommen. Also es werden, das Damen-Eishockey entwickelt sich weiter und genau diese Masse an Spielerinnen ist das, was dann die Qualität im Endeffekt ausmachen kann.
Nachdem du selber an der Speerspitze des Ganzen bist und durchaus legitime Nachfolgerin auch von Terje Horny, wie verfolgst du das gerade, was da auch von unten nachkommt an Goalie-Exzellenz?
Ja, also wir haben ganz viele ausgezeichnete junge Torhüterinnen und das ist auch ein Druck, der einem gut tut, also auch nicht nur in der Torhüterposition, sondern auch im Team. Also wenn man weiß, okay, man muss für den Platz kämpfen, man muss die beste Performance bei jedem Trainingslager, bei jedem WM-Spiel abrufen, weil sonst steht jemand anderer statt dir am Eis. Und das ist ein gesunder Druck, der natürlich das ganze Frauen-Eishockey auch pusht.
Lass uns ein klein wenig über das sprechen, was die Terje schon angedeutet hat, dieses Warten. Es gibt dieses Turnier, alle freuen sich drauf, das Turnier ist vorbei, es gab nicht den Erfolg, den man sich erhofft hat. Und jetzt ist dieses eine Jahr zwischen jetzt und dem kommenden Turnier, wo man dann die Mission Aufstieg erneut in den Angriff nimmt. Wie bitter ist es für dich aktuell an dieser Stelle zu sein und zu wissen, one more year, noch ein Jahr?
Also um ehrlich zu sein, ich bin froh, dass es ein Jahr ist, weil wir, wie gesagt, einige Baustellen haben, die wir jetzt in einem Jahr verbessern können. Wir brauchen die Zeit definitiv, wir brauchen die Camps, wir brauchen die Spiele, damit wir wieder zueinander finden, damit wir eben die wichtigen Schritte gehen können, damit es beim nächsten Turnier nicht wieder heißt, naja, knapp verpasst, ein Tor, ein Punkt oder was dann halt die Ausrede ist. Also wir brauchen jetzt ein Jahr, um einfach die ganzen Ausreden zu beseitigen, zu wissen, dass wir eben so viel Zeit hatten, um an uns zu arbeiten, die Schritte zu setzen. Wir gehen alle zurück in den Ligabetrieb. Dort können wir für uns selber schauen, dass wir uns weiterentwickeln. Und eben dann, wenn wir zusammentreffen, spätestens nächsten April, dass wir dann wissen, okay, wir haben alles getan. Dieses Mal sind wir noch besser vorbereitet und diesmal gibt es keine Ausreden mehr.
Das ist vielleicht auch der Hinweis an all diejenigen, die jetzt zusehen oder zuhören, beim nächsten Mal oder im nächsten Jahr vielleicht auch den Frauen ein klein wenig öfter auf die Kufen zu blicken in der EWHL, in der österreichischen Liga, in internationalen Ligen. Gibt sehr, sehr viele coole Anlässe, auch außerhalb vom Männersport tatsächlich in die Eishalle zu gehen. Und da sind wir bei etwas, Terje, wo ich ehrlicherweise ein klein wenig den Überblick verloren habe, wo du aber perfekt einordnen kannst, nämlich dieses Frauen-Eishockey-Sport-Leistungszentrum, das in Villach entstehen soll. A, wie überfällig ist das? Antwort wird wahrscheinlich sein, sehr. Und B, was ist der Status quo von dem, was du aktuell weißt?
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß eigentlich relativ wenig darüber. Es war vor ein paar Jahren ein sehr großes Projekt und sehr große Pläne, die da gepusht wurden. In letzter Zeit habe ich sehr wenig darüber gehört. Also ich weiß nicht, ob das Projekt eingeschlafen ist oder ob ich einfach weniger mitbekommen habe. Fakt ist, dass im Damen-Eishockey sehr viel getan gehört. Die Selma hat vorher schon den Staff angesprochen. Ich meine, wir sehen es regelmäßig, dass Spielerinnen ins Ausland gehen, weil einfach in Österreich die Trainingsbedingungen nicht ausreichend sind, um auf Top-Niveau mithalten zu können. Wir reden von 2 Eistrainings pro Woche. Das ist natürlich schwierig, sich da weiterzuentwickeln. Das Ganze
ohne Geld mit dem Sport zu verdienen. Fürs österreichische Eishockey ist es natürlich nicht gut, wenn viele Spielerinnen ins Ausland gehen, aber ihnen bleibt halt auch nichts anderes über, wenn sie sich weiterentwickeln wollen. Also ich glaube, dass da sehr viel an den Rahmenbedingungen weitergehen muss, um den Spielerinnen wirklich die Möglichkeiten zu bieten, die sie verdienen. Und so ein Leistungszentrum wäre da eine Voraussetzung, eine Möglichkeit.
Ist natürlich auch so, dass es viele Zuseherinnen und Zuseher gibt, die sich fragen, wo deine mittelbare, unmittelbare Zukunft dann auch stattfindet. Ich glaube, losgegangen ist in Schweden, zu Ende gegangen ist es in Deutschland. Es gibt die Schweiz, es gibt Schweden, es gibt die PWHL, es gibt auch die EWHL. Wo wird man Selma Lugin kommendes Jahr sehen?
Ganz einfache Antwort. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Also ich habe jetzt mir absichtlich Zeit gelassen bis im Mai, um einfach zu schauen, wohin der Weg geht, welche Optionen es gibt. Also es ist wirklich noch keine Entscheidung.
Das ist klar, dass die Terry ein Team coacht, mit dem sie gerade erst Meister geworden ist. Also solltest du Championship-Winning-Goaltender-Material brauchen, verlinken muss ich nicht mehr extra. Ja. Danke fürs Zeitnehmen, danke für den Goalie-Talk. Das war's mit Winter Day Hockey O'Clock in dieser Staffel. Kann man keinen stimmlich offenbar räudigen Abschluss, aber kann man keinen besseren Abschluss vorstellen als mit euch beiden. Ab September gibt es wieder Hockey Talk auf höchstem Niveau. Die Latte ist in dem Fall hochgelegt worden von euch. Das ist euch klar. Wir müssen jetzt alle drüber springen. Deswegen danke fürs Zeitnehmen. Schön mit euch über Eishockey plaudern zu dürfen.
Danke dir.
Winter Day Hockey. Oh Gott.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Wir sind mittendrin statt nur dabei. Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Nice move. Another nice move. Oh, let's go!